Wir müssen unsere Stärken wahren, wir müssen unsere Freiheit wahren, auch den Regulierungswahn nicht mitzumachen von der EU, sodass unsere Wirtschaft wirtschaften kann. Das ist ja unglaublich, oder? Die EU-Staaten haben insgesamt über 14 Billionen Schulden, oder? Seit dem Jahr 2000 haben wir einen Bevölkerungszuwachs von 1,9 Millionen Menschen in diesem Land, oder? Wir verkraften das nicht. Ich bin felsenfest überzeugt, dass mit weniger Mitteln der Auftrag erfüllt werden kann, den die SRG muss machen. Neutralität muss man leben, die kann man nicht erklären. Und dann kann man nicht eine Kriegspartei umarmen und die anderen nicht einladen, sondern dann muss man als neutrales Land bereit sein, am Frieden zu dienen. Heute sind wir ganz klar, mit diesen Sanktionen sind wir ein gefährdetes Land.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und wir befinden uns heute im Berner Oberland. Neben mir sitzt der berühmte ehemalige Nationalrat von der SVP, Adrian Amstutz, 73-jährig. Er ist ehemaliger Unternehmer und eigentlich nicht mehr gross in der Öffentlichkeit, Herr Amstutz. Sie sind, so wie es mir scheint, eher ein bisschen im Hintergrund tätig, sind allerdings noch bei der Pro Schweiz, sind Sie Projektleiter, wenn es mir recht ist, Sie sind dort im Vorstand. Mich interessiert bei Ihnen, was beschäftigt Sie aktuell am meisten? Wie sehen Sie den Zustand von der Schweiz? Wie ist vielleicht Ihre Standortbestimmung von der Schweiz?
Ja gut, unterschiedlich. Auf der einen Seite sind wir ja ein wunderbares Land. Wir wohnen praktisch im Paradies. Dabei ist festzuhalten, wir sind nicht die besseren Menschen als andere auf der Welt, sondern wir haben das bessere System. An dem sollten wir unbedingt festhalten. Das ist die direkte Demokratie, das ist einzigartig. Und da sehe ich einfach eine grosse Gefahr mit dem kommenden Rahmenabkommen, EU-Vertrag, den der Bundesrat abschliessen will. Das kommt nicht gut.
Wo sehen Sie da das grosse Problem? Was ist die grosse Gefahr aus Ihrer Sicht jetzt bei diesen EU-Rahmenverträgen, EU-Verträgen, Kolonialverträgen, gibt ja viele verschiedene Namen. Was ist das grosse Problem aus Ihrer Sicht?
Ja, das Hauptproblem, kurz dargestellt, ist, Brüssel diktiert, Bundesbern kapituliert und das Schweizer Volk kann eigentlich nur noch erdulden, folgen und zahlen. Das ist kürzeste Form und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Es ist ein Unterwerfungsvertrag. Wir kapitulieren vor der EU mit dem Vertrag. Es ist unwürdig für unser Land, absolut unschweizerisch für unser Land. Und wir machen einfach Demokratie kaputt. Wir tun sie zerschlagen praktisch.
Wo steht man in dem Prozess rund um die Verträge? Die liegen jetzt vor. Tausende von Seiten. Ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben. Aber wo stehen wir in dem Prozess? Stand heute?
Ja, jetzt ist ja die Vernehmlassung abgeschlossen. Dort hat die Trickserei schon angefangen. Wir hatten über 900 Vernehmlassungsteilnehmer hat man einfach ausgeschlossen, weil man gesehen hat, die sind nicht relevant oder sind nicht eingeladen gewesen oder was auch immer. Und der Stand der Dinge ist, wir erwarten die Botschaft vom Bundesrat bis Ende März oder im April. Und dann wird der parlamentarische Prozess angehen mit Beginn im Ständerat. Dann kommt das zuerst in die Kommissionen, nachher ins Gremium vom Ständerat und dann kommt es in den Nationalrat. Und Stand heute gibt es zwei unterschiedliche Zeitachsen. Die eine Hälfte vom Parlament drängt auf eine rasche Abstimmung vom Volk und hoffentlich auch Stand. Das ist ja auch noch bestritten. Und die andere will es hinter die Wahlen vom 27. schieben, dass man das nicht so zum Thema machen kann. Aber es wird so oder so ein Thema sein, ob es vor oder nach der Wahl ist.
Was wäre Ihnen lieber?
Uns ist Wurst. Also ich halte das wie ein Sportler. Wenn im Skifahren Slalom gesteckt ist, fahre ich Slalom. Und wenn Abfahrt gesteckt ist, dann ist Abfahrt. Und wir machen das Beste daraus.
Was ist aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt Medien anschaut, oder wenn man Zeitungen liest oder auch gewisse Politiker zulässt, eher von der linken Ratshälfte, dann kommt man den Eindruck über, da ist eher so eine Tendenz, eine befürwortende Tendenz zu diesen Verträgen da. Was ist aus Ihrer Sicht das grosse Missverständnis, das bei den Befürwortern herumgeistert? Was ist völlig falsch, was die für richtig halten? Wo ist das Missverständnis?
Ich glaube, das grosse Missverständnis ist, dass wir weiterhin selber bestimmen können. Und das stimmt einfach nicht. Das wird suggeriert, natürlich von einer Befürworterseite auf der linken Seite, wo die Schweiz die EU führen will. Da geht es nicht in erster Linie um den Vertrag, der jetzt zur Diskussion steht, sondern der Vertrag ist ein Schritt in die EU und den will sie vollziehen, damit man in 5 bis 10 Jahren sieht, ja, ist ja gar keine Differenz mehr, ob wir jetzt Mitglied sind in der EU oder nicht. Und das ist ihr politisches Ziel.
Ist das ein Szenario, oder vielleicht, wenn man in Szenarien denkt, in Varianten, was ist das konkrete Szenario, wenn der Vertrag angenommen werden würde? Wie würde das Step? Sie sagen, das geht in die EU und alles. Die Befürworter würden wahrscheinlich jetzt sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wie können Sie mal das Szenario skizzieren, wenn jetzt die Verträge tatsächlich würden angenommen werden?
Ja gut, die Verträge, die jetzt zur Diskussion stehen, die halten ja fest, dass wir EU-Recht müssen übernehmen müssen. Also die EU diktiert das jetzige Recht, das schon besteht, und auch das künftige Recht, das wir noch gar nicht kennen. Mhm. Wir geben also der EU einen Blankoscheck, uns in Zukunft ihr Recht zu diktieren, ohne dass wir wissen, was kommt da daher. Mhm. Zweitens bestimmen sie im Streitfall, was Sache ist. Das heisst, der Europäische Gerichtshof wird entscheiden, was wird gelten, dass der zugunsten von der EU entscheidet, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Mhm. Wenn wir nicht folgen, wenn wir Sachen nicht umsetzen, dann kann es die EU bestrafen. Das ist fast System Gessler, oder? Mhm. Und dann ist noch viertens, wir haben dauernd auf alle Zeiten, die jetzt kommen, haben wir Milliardenzahlungen zu leisten.
Mhm. Und was haben Sie das Gefühl, was ist da das Motiv? Bei ihrer Gegnerseite, wenn sie sich jetzt mal ihren Gegner versetzen, was ist dort das Ziel, das Motiv, die Stossrichtung, was nehmen sie wahr?
Also das Hauptmotiv ist ganz sicher von einer grossen linken Mehrheit, dass man das Land will, in die EU führen als Vollmitglied. Und dann gibt es so einen Zwischenbau, der gehört wahrscheinlich ein Teil der Wirtschaft dazu, wo sich für gewisse Firmen kleine wirtschaftliche Vorteile erhoffen. Die sind zwar belegt, dass die gar nicht da sind oder dann nur im minimalsten Ausmass. Und das Dritte ist, man will den Sonderfall Schweiz zerschlagen. Da gibt es ja auch Historiker, die gegen an dem arbeiten. Oder? Da werden gewisse Geschichten werden so verhunzt, ob sie ähnlich sind passiert oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber jedes Land hat natürlich Mythen, und hat gewisse Geschichten, die aber den Zusammenhalt fördern, oder? Dann sagen sie mir auch, ja, am Stutz hier mit dem Wilhelm Tell. Ob die Geschichte wahr, halb wahr oder überhaupt nicht stimmt, spielt überhaupt keine Rolle. Sie ist einfach verdammt gut, oder? Und an dem könnten wir uns orientieren. Der Tell, der hat nach dem Prinzip gelebt, eine Meinung haben und dazu stehen. Das ist das, was vielen in unserem Land abgeht, oder? Viele hören irgendjemandem hinterher und das ist auch falsch.
Was wäre aus Ihrer Sicht die Idealbeziehung Schweiz-EU? Wie müsste die aussehen? Was wäre wünschenswert?
Das ist ganz einfach. Freihandelsabkommen. Da könnte man den Vertrag von 1972 könnte man vielleicht, wenn überhaupt nötig, ein bisschen anpassen. Und der Rest sind normale Wirtschaftsbeziehungen. Die Wirtschaft soll untereinander verkehren können, ohne Zollschranken, ohne grosse bürokratische Hürden, die ja sowieso noch existieren, auch unter den EU-Staaten, oder? Und vor allem müssen sie auch die eigenen Finanzen können im Griff haben. Ich meine, wenn man sieht, was in der EU passiert mit dem Euro. Bei der Einführung des Euro war gegenwärtig 1,60 Franken. Heute sind wir bei gut 90 Rappen. Das zeigt der Zerfall der Währung. Das ist nicht das Problem, wie in den Medien berichtet wird, von Frankenstärke, sondern von Euroschwäche. Das ist der richtige Begriff. Und das zeigt auch, dass die Schuldenwirtschaft, die in den EU-Staaten herrscht, das ist ja unglaublich, oder? Die EU-Staaten haben insgesamt über 14 Billionen. Billionen. Das ist ein 14 mit 12 Nullen. Schulden, oder? Wir hinterlegen, oder die hinterlegen, in jungen und Grosskind einen Salat sondergleichen, wo sie irgendwann aus der Schuldenspirale nicht mehr rauskommen.
Wenn man sich jetzt in die Lage der Befürworter versetzen würde, dann käme jetzt beispielsweise Simon Michel und sagt, ja, aber Herr Amstutz, ohne die Verträge haben wir keine Rechtssicherheit, ergo unsere Wirtschaft kann nicht planen, hat keine stabile Beziehungen zu Europa, wichtige Handelspartner, wir brauchen darum aus wirtschaftlicher Sicht zwingend die EU-Verträge. Führen die Wirtschaftsverträge, die EU-Verträge zu mehr oder weniger Wohlstand? Was sagen Sie dazu?
Die Differenz wird wahrscheinlich gar nicht so gross sein, so oder so. Aber wir haben einen grossen Vorteil. Wir können selber bestimmen, ohne den Unterwerfungsvertrag. Und wenn Simon Michel behauptet, wir brauchen diesen Vertrag unbedingt, dann frage ich mich erstens, warum lädt der Bundesrat den Vertrag nicht Volk und Ständen vor? Weil der Vertrag zum Teil sogar über die Verfassung gestellt wird. Stichwort Personenfreizügigkeit, ganz ein wichtiger Faktor in der ganzen Übung. Und zweitens ist der wirtschaftliche Nutzen nach einer Studie vom Bund, gerade in dem Bereich, wo der Herr Michel tätig ist, 0,45% bis ins 2045. Also schon nur die Kommastelle, oder, die es ausmacht, und zwar nicht pro Jahr, sondern bis dann, oder? Anstatt 20% Wirtschaftswachstum haben wir dann 19,55 oder so irgendetwas, oder? Also das ist, wenn du es gesehen, Gugus. Wir müssen unsere Stärken wahren, wir müssen unsere Freiheit wahren, oder der Regulierungswahn nicht mitzumachen von der EU, so dass unsere Wirtschaft kann wirtschaften kann. Und sagen wir, Waren bestellen, tut ja ein Unternehmer in Deutschland, in der Schweiz, nicht wegen einem Vertrag mit uns, den die Regierungen abgeschlossen haben, sondern er will ein Produkt, wo er weiss, dass es funktioniert, zu einem Preis, der es wert ist, und B, er hat dann noch einen Service, der die Maschine oder das Produkt begleitet, bis ans Ende von seiner Wirksamkeit, oder? Mhm. Und das sind die Faktoren, die entscheidend sind und nicht irgendein Vertrag, den Politiker da im Glashaus ausgeschafft haben.
Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Fake News, die über den Vertrag herumgeistert? Der grösste, wie Sie es genannt haben, Gugus auf Berndeutsch?
Ja, das ist das Wort Stabilität. Das hat mit Stabilität nichts zu tun. Wenn man das Wort in den Mund nimmt, dann muss man doch anschauen, wer ist denn der Vertragspartner? EU. Der Vertragspartner ist ein Krisenverein heute. Regierungskrisen, weit um, auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, Deutschland ein Puff, Frankreich ein Puff, Österreich ein Puff, Italien halbwegs, geht aber im Moment auch nicht pfleglich mit der Schweiz um, oder? Von den anderen Staaten will man gar nicht reden. Wirtschaftsniedergang, sie haben Wirtschaftskrise zu ringen, auch im Parade Land Deutschland, wo eigentlich der Wirtschaftsmotor sollte sein von der EU, aber auch in den umliegenden anderen Ländern, inklusive Österreich, hat Riesenprobleme, Frankreich auch. Dann haben wir Probleme mit der Migration in der ganzen EU, weil sie ihren Laden nicht im Griff haben, weil sie ihnen haben versprochen, mit dem Supervertrag Schengen-Dublin gäbe es weniger Kriminalität, mehr Sicherheit und weniger Asylbewerber. Alle wissen, es ist genau das Gegenteil eingetroffen. Und man kann es weitertreiben, oder? Schuldenkrise. Eine Schuldenkrise, sondergleich. Deutschland hat fast 3 Billionen Schulden. Frankreich hat über 3 Billionen Schulden. Und Italien hat auch fast 3 Billionen Schulden. Also, da ist ein Salat am Wachsen, der mich schon beschäftigt. Und zwar wird das dann früher oder später die Schweiz auch betreffen. Aber wir sollten nicht noch den genau gleichen Fehler machen. Und warum das die EU uns gerne hätte, mit dem Vertrag unter ihrem Rechtssystem in wichtigen wirtschaftlichen Bereichen oder sogar als Mitglied, ist klar. Es geht um Geld. Wer soll denn den ganzen Salat in uns zahlen? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie haben es nicht gerne, dass es ein kleines Land mit in der EU gibt, das erfolgreicher unterwegs ist als sie selber. Weil das bringt die Regierungen in Erklärungsnotstand.
Was ist aus Ihrer Sicht das beste Argument von den Befürwortern. Mit was setzen sie sich am meisten auseinander? Wo würden sie sagen, dort haben die Simon Michels dieser Welt, Nussbaumer und so weiter, vielleicht sogar einen Punkt, einen fairen Punkt, den gilt es wegzuargumentieren. Wo haben die Befürworter das beste Argument aus ihrer Sicht?
Ja, es gibt für sie ist das beste Argument gegenüber ihren Hauptgeldgeber. Die hocken in der Economy Suisse, oder? Da hat ja der Professor Eichenberger etwas Gutes gesehen, oder? Das sind die sogenannten Sonderbürger oder Spezialbürger. 3b, Bedeutung. Je grösser natürlich der Umsatz ist, je mehr Bedeutung. Mehr Budget da damit und mehr Boni. Das ist natürlich ein Argument, das die Wirtschaftsführer der grossen Firmen schon dazu animiert, dem Unterwerfungsvertrag zuzustimmen. Aber der Normalbürger hat eben im Gegensatz zum Spezialbürger nichts von dem. Das ist ja erwiesen.
Was wäre Ihr Appell an Außenminister Ignacio Cassis? Was müsste er in dem EU-Dossier aktuell tun? Was wäre sofort zu unternehmen? Was wäre Ihr Ratschlag?
Ja, er müsste sich vor allem Minister davon verabschieden, von der Schlaumeierei, dass man diesen Vertrag nicht Volk und Ständen unterbreiten will. Also da hat ja die Trickserei schon angefangen, das hat aber auch System in Vertragsdiskussionen mit der EU, oder? Vielleicht kommen wir noch darauf zurück. Und das heisst hier, man muss ihnen klar sagen, der Vertrag der greift so stark in unsere Demokratie, dass wir ganz klar müssen Volk und Stände befragen, ob ja oder nein. Mhm. Das hat etwas mit dem fairen Wettkampf zu tun. Mhm. Das will man nicht, das will auch befürworten nicht. Ich bin noch gespannt, nachdem das auch renommierte Rechtsgelehrte, Staatsrechtler sagen, der muss von Volk und Stände genehmigt werden, sonst ist das nicht richtig. Vielleicht kommt das Parlament noch zur Vernunft, ich hoffe es.
Also was willst du als Motiv? Wieso will man Volk und Stände nicht beide befragen? Oder wieso ist das aus Ihrer Sicht so eine wichtige, zentrale Frage?
Ja, es geht um das Verfassungsrecht. Also jeder Punkt, wo die Verfassung tangiert, ist eigentlich klar, dass der von Volk und Stand muss genehmigt werden oder abgelehnt werden. Mhm. Also wenn man den Vertrag als überlebenswichtig taxiert, wie das der Herr Michel macht, und der auf der anderen Seite sieht, aber der Vertrag ist dann nicht so wichtig, das muss auch der Stand muss vorlegen, oder dass so ein Mehr von den Kantonen braucht, dann muss man einmal schauen, was braucht es ein Mehr von Volk und Ständen. Hornkuh-Initiativen, Velo-Initiative, die Abschaffung von der Kaufpflicht von Schnapsbrunnenhäfen, oder? Und so weiter und so fort. Also, da muss sich ja wirklich der Bürger berndeutsch gesehen verarschen vorkommen.
Ich will fragen, was sagt das über die Schweiz aus, dass das nicht selbstverständlich ist? Was ist da Ihre Diagnose? Verlottert die Schweiz? Werden wir zu einer Bananenrepublik? Oder ist das zu überspitzt formuliert? Oder ist das eine Lappalie?
Nein, es ist kein Lappalie. Also es ist ganz ernst die Angelegenheit. Und das hat seinen Ursprung im Prinzip mit dem Aushebeln vom Auftrag von Volk und Ständen zur Massenzuwanderungsinitiative. Dort hat das angefangen. Mhm. Und da sind gewisse Leute im Bundeshaus auf den Geschmack gekommen. Wir brauchen uns ja da nicht mehr genau an die Spielregeln zu halten. Das Volk geht nicht gerade auf die Strasse, wenn wir das machen. Mhm. Oder Massenzuwanderung ist ein Verfassungsauftrag, beschlossen von Volk und Ständen. Und das Parlament zusammen mit dem Bundesrat, unterstützt von einem Grossteil der Medien und der Wirtschaft, hat das ausgehebelt. Ins Gegenteil verkehrt. Wirkung 0,0. Oder? Und da sind ein paar Leute auf den Geschmack gekommen, dass sie sagen, ja, das ist ja gar nicht mehr so wichtig, da, was wir als bewährtes System hat gelebt während Jahrzehnte, Jahrhunderte, oder? Wir können ein bisschen machen mit dem Volk, was wir wollen. Und das kommt nicht gut.
Was läuft schief im Rechtsstaat Schweiz? Genau.
Eben, das ist vor allem die Akzeptanz von unserem System. Oder im Gegensatz zur EU, wo ja zuoberst der Ministerrat ist oder die EU-Kommission mit der Frau von der Leyen an der Spitze. Und dann haben sie noch ein Parlament, das aber wenig und nichts zu sagen hat. Das wird alle 5 Jahre gewählt. In der Zwischenzeit hat das Volk in der EU nichts zu sagen. Sie schauen praktisch in die Sterne, oder? Mhm. Und in der Schweiz ist das genau umgekehrt. Und das muss man den Regierenden oder den Parlamentariern in Erinnerung rufen. In der Schweiz ist das Volk der Chef. Darunter ist das Parlament, das wird alle 4 Jahre gewählt. Und darunter ist die ausführende Behörde, das ist der Bundesrat. Mhm. Und nicht umgekehrt. Mhm. Es ist nicht der Bundesrat da oben, sondern der ist da neben. Mhm. Und das wird viel vergessen, wird viel umgekehrt auch in der Kommunikation. Und das geht so weit, dass Bundesrätinnen und Bundesräte gibt, die das selber glauben. Sie sind da oben. Mhm. Und mit dem System EU, wo da irgendjemand oben dran etwas befiehlt, könnten die natürlich gut leben. Mhm. Und die anderen müssen parieren. Mhm. Oder wir haben noch die grosse Differenz zur EU. Die während diesen 5 Jahren von Wahl zu Wahl können die nichts sagen, das Volk. Bei uns finden alljährlich 3 bis 4 Abstimmungen statt mit je 3, 4, 5 Vorlagen. Mhm. Und das ist die ganz grosse Differenz. Mhm. Und das sollten wir einfach unbedingt erhalten. Und mit dem Vertrag, der da zur Diskussion steht, tun wir das gefährden.
Mhm. Wer meinen Sie, wenn Sie sagen, in Bern, sogar Bundesräte, haben das Gefühl, sie seien da oben, sie seien in einer anderen Sphäre, gottesähnliche Wesen fast schon. Wer meinen Sie konkret, oder vielleicht noch direkter ausgedrückt, wer ist für Sie der gefährlichste Politiker der Schweiz?
Ja, das ist jetzt wirklich eine gefährliche Frage, oder? Also, ich glaube, es ist einfach Bundesratsmehrheit zur Zeit, oder? Wo leider auch der Herr Gassi dazugehört, zu den Linken und zum Mitte-Bundesrat, wo hier das Diktat durchgibt, hat Unterstützung im Parlament. Und ich hoffe, dass das Volk der Gegensteuer gibt und diesen Kutscher, wo meiner Ansicht nach einen Irrweg befahren, dass man dann nicht Speiche regt.
Wie zufrieden sind Sie mit den beiden SVP-Bundesräten? Sind ja immerhin 2 in der Landesregierung, der Guy Parmelin und der Herr Rösti. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihren beiden Vertretern in der Landesregierung?
Ja gut, also in dieser Frage sind Sie wasserdicht. Mhm. Die würden so einen EU-Vertrag nie unterschreiben. Der Parmelin hat mich jetzt gezwungen, als Bundespräsident auf Brüssel zu reisen. Er hat das erledigt, lustlos, emotionslos. Es war ein Auftrag von der Bundesratsmehrheit. Das ist ja das, was man mit mir hat geredet über das Thema, oder? Vor Jahren habe ich gesehen, am Schutz, warum willst du das nicht, Bundesrat werden? Und ich habe gesehen, weil ich es nicht kann. Und das weil ich es nicht kann, hat sich darauf bezogen, dass es nicht hat durchgestanden, etwas zu vertreten, wo mir völlig gegen Strich ging. Mhm. Also eine Abstimmungsvorlage oder jetzt so ein EU-Vertrag, das hätte ich nicht können. Aber es ist gut, gibt's er. Das ist unser System, ich tue das nicht kritisieren. Ich hätte es einfach nicht übers Herz gebracht. Oder? Ja.
Wenn Sie heute Bern, die Politik beobachten, was läuft heute anders als zur Zeit von einem Nationalrat Amstutz? Was ist heute anders als zu Ihrer Zeit?
Ja, das hat sich vor allem während meiner aktiven Zeit sehr stark verändert. Oder? Als ich ins Parlament beitrete, war es noch selbstverständlich, dass man Abstimmungsresultate ernst genommen hat. Und das hat sich nachher mit der Nichtumsetzung von der Massenzuwanderungsinitiative, notabene eine Mehrheit von Volk und Ständen, Verfassungsauftrag, hat sich das wirklich spürbar geändert. Da sind viele Leute im Parlament die das Gefühl gehabt, ja, jetzt können wir da ein bisschen selber fusten, oder? Und im Bundesrat eben auch. Wenn ich denke, ich bin mit dem Bundesrat Gassis im Büro vom Nationalrat gewesen. Er war Fraktionschef von der FDP, ich von der SVP. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich habe mit ihm ein paar Sachen wirklich lösen können, oder? Und ich hätte mir nie träumen können, dass er einen solchen einen solchen Schwenker macht, oder?
Ja, aber sind Sie persönlich auch menschlich enttäuscht, oder geht das zu weit?
Das geht zu weit, ja. Also, das ist, ich sage es jetzt auf Segriswilderdeutsch, das ist ein lieber Keib, oder? Mhm. Aber da ist er jetzt einfach, ich weiß nicht, von wem so beeinflusst oder beraten, dass man nicht mehr versteht. Das gilt übrigens auch in der Neutralitätspolitik, oder?
Mhm. Was läuft dort vielleicht falsch? Oder was sind da was ist dort Ihre Standortbestimmung punkto Neutralitätspolitik?
Ja, da sind wir auf dem gleichen Verluderungsweg wie bei den Verträgen mit der EU. Die Umarmungsdiplomatie im Konflikt Russland-Ukraine, oder die einseitige Umarmungsdiplomatie, die hat unsere Neutralität schwer beschädigt. Man hat die Konferenz auf dem Bürgerstock durchgeführt, hat die irgendeine Kriegspartei nicht eingeladen, oder? Wir reisen zum Zelensky, macht da mit auf Umarmung, auf Freundschaft, oder? Liebesbeweise, die ich nicht verstehe für einen neutralen Staat. Das kann man als Privatmensch in der Schweiz, kann man das meinetwegen so halten, oder? Und es ist nicht unsere Aufgabe vom kleinen Staat. Es grenzt auch an Grössenwahnsinn. Die Stärke von der Schweiz ist Neutralität, und zwar die immerwährende, bewaffnete Neutralität. Aber die muss verlässlich sein. Und Neutralität muss man leben. Die kann man nicht erklären. Diplomaten reden ja gegen mich, müssen halt Neutralität erklären. Neutralität muss man leben. Und dann kann man nicht eine Kriegspartei umarmen und die andere nicht einladen, sondern dann muss man als neutraler Ort und als neutrales Land bereit sein, am Frieden zu dienen und die Plattform bereitstellen, dass das zustande kommen könnte.
Was ist Ihre Analyse, dass man die Neutralität, ich fasse das jetzt einfach salopp zusammen, aufgegeben hat? Ist man zu schwach gewesen? Hat man nicht das richtige Personal gehabt im Bundesbern? Keine Charakterköpfe, die standhaft genug sind? Ist der Druck aus dem Ausland vielleicht einfach zu gross gewesen? Stichwort EU-Sanktionen, da hat man sich relativ knall auf Fall angeschlossen. Ist es eine spezielle Situation gewesen? Wie ist Ihre Analyse von dieser Preisgabe der Neutralität? Was ist da matchentscheidend gewesen?
Matchentscheidend ist die einseitige Stellungnahme. Und dort ist man einfach eingeknickt. Vor allem mit der Sanktionspolitik, die übrigens wenig und nichts nützt, oder? Das hat vorletzt der Herr Kissling gesehen, also ein bestandender Kenner von der internationalen Politik, oder? Der Erich Kissling. Und da bin ich schon der Auffassung, oder? Der könnte einfach nicht Frieden schaffen, wenn es ein paar Krach hat. Und die Freundin vom Mann, die kommt, ihn umarmt und will nachher den Frieden helfen herstellen. Das funktioniert einfach nicht, oder? Und die Wahrnehmung war ja die, dass erstens der Präsident der USA, der Biden, dann zumal gesehen, freudig festgestellt, auch die Schweiz ist nicht mehr neutral. Und auf der anderen Seite der Putin hat festgestellt, die Schweiz ist jetzt ein feindlicher Staat. Also, das sieht ja alles aus, wie die Wahrnehmung ist. Und die Wahrnehmung ist matchentscheidend. Das nützt nichts, wenn wir grosse Papierli schreiben und Erklärungen abgeben, wenn die Wahrnehmung andere ist, oder?
Wenn ich mich zurückerinnere an das 22, wo da der Krieg ausgebrochen ist, das sind ja alle, die neutralitätspolitisch gewarnt haben vor diesen EU-Sanktionen, sind gerade so vor Putin verstärkt. Ja. Wenn ich erinnere an Franz Grütter oder auch den Chef der Weltwoche, Roger Köppel. Ja. Total Putin-Freunde, Putin-Versteher. Was hätten Sie rückblickend in dieser Situation gemacht? Meine, die SVP haftet seither auch so ein bisschen das russlandfreundliche Image an. Was hätten Sie damals anders gemacht? Hätten Sie überhaupt etwas anders gemacht? Wie wären Sie, wenn wir jetzt eine Manöverkritik machen, wie wären Sie damals in dieser Situation vorgegangen?
Also, die Lösung wäre eigentlich relativ einfach gewesen. Aber es braucht Standhaftigkeit. Das heisst, wir sind ein neutraler Staat. Wir nehmen nicht Partei für etwas. Außer das sind UNO-Sanktionen, dann ist das etwas anderes. Aber sonst nehmen wir nicht Partei. Aber wir bieten an, bei uns kann man verhandeln. Und wir bieten unsere guten Dienste an. Das ist wäre die Botschaft gewesen, wir sind immerwährend bewaffnet neutral. Mhm. Indem, dass wir das, dass wir uns von diesem Grundsatz haben verabschiedet haben, haben wir schon verloren gehabt. Oder? Dann sind wir hier vielleicht ein bisschen besser angesehen, auf der anderen Seite ein bisschen schlechter, aber das nützt unserem Land nichts. Heute sind wir ganz klar, mit diesen Sanktionen sind wir ein gefährdetes Land. Also wenn es wirklich so gravierend ist, dass die Russen fast vor der Tür stehen, wenn man unserem neuen Verteidigungsminister zulässt, oder? Dann sind wir nicht mehr geschützt durch den Begriff Neutralität, heutzutage. Und das ist verheerend. Mhm. Es ist darum noch verheerender, weil wir unsere Armee haben zu Boden geritten, oder? Mhm. In den letzten 30 Jahren.
Mhm. Ein Stichwort, Verteidigungsminister, Herr Pfister, NATO-Kurs, EU-Kurs, EU-Schutzschirm sozusagen, ist, Sie haben es angetönt, oder? Die Schweiz ist auf der Liste unfreundlicher Staaten für Russland. Wegen den EU-Sanktionen aus den USA. Heute hören wir auch nicht die allerbesten Worte gegenüber der Schweiz. Würden Sie sagen, in diesem Krieg sind wir dort schon Kriegspartei? Sind wir näher davor? Sind wir wieder zurück, weil ja jetzt in Genf Verhandlungen sind? Sind wir wieder zurück ein bisschen zur Neutralität? Läuft es gut? Oder ist die Schweiz schon eben total Kriegspartei, schon total festgefahren?
Nein, es ist wahrscheinlich schon noch eine gewisse Grauzone, aber in der Tendenz gibt es, wenn der Russ würde angreifen, gibt es für ihn kaum mehr einen grossen Grund, die Schweiz zu schonen. Oh, es kann auch Kollateralschäden geben, oder? Und wir sehen es ja offenbar bei Cyberangriffen, wenn das stimmt. Ich kann das nicht beurteilen, aber da sind wir im Moment schon im Fokus, oder? Und das ist nicht eine gute Entwicklung für einen kleinen Staat wie wir. Wir sollten es nicht aufführen wie ein Chihuahua gegen einen grossen Bär, oder? Das bringt einfach nichts. Sondern wir sollten die bewährte, immerwährende Neutralität leben. Dann brauchst du sie nämlich auch nicht zu erklären, sondern das ist selbsterklärend.
Der Herr Pfister, gewisse Kommentatoren in der Zeitung, NZZ, alle voran, die warnen vor einem Feldzug von Putin, der dann eben auch die Schweiz betreffen würde, grosser Europa-Feldzug. Ist das ein Szenario, wo Sie sich damit auseinandersetzen? Ist das eine Bedrohung für die Schweiz, eine Gefahr, eben, wo wir dann uns sollten, wegen dem den NATO anschliessen oder auch eben mehr in die EU integrieren? Ist das eine reale Bedrohung jetzt aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Und da bin ich sicher auch nicht der geeignete Spezialist für das können zu beurteilen. Ich glaube, den geeigneten Spezialist gibt es gar nicht. Weil es ist derart unberechenbar, das muss einfach nicht voraussehen. Aber was man sicher kann sagen, ist, dass auch der ewige Frieden, solange es Menschen gibt, nicht gibt, so schön wie das wäre. Und dem ist man erlegen, nach dem Fall von der Mauer. Da hier selbst ETH, Spezialisten im Sicherheitsbereich. Ich habe da vor 10 Jahren Aufwuchs von der Armee geredet. Mir hat die Armee zu Boden geschrumpft auf 120'000 jetzt. Dann war der Dreh von 80'000. Das hätte man verhindern können. Und wenn man sieht, mit diesen 120'000 und mit dem Material, das wir heute haben, ob schon zu viele junge Männer und Frauen gibt, die bereit wären, das Land zu verteidigen, haben sie gar nicht das Material, für das zu machen. Also wir führen es auf, und übrigens, die ganze EU führt sich auf, irgendwie mit dem Arsenal von Soldaten und Waffen, die nie noch rum sind. Also ohne Amerika sind wir nichts. Und das ist wirklich gefährlich. Und dann muss ich schon sagen, die Diskussion, die jetzt im Bundeshaus läuft, über das Armeebudget, wo man sagt, ja, man muss halt Steuern hoch tun. Das Coronavirus ist vor der Tür gestanden, hat der Bundesrat Notrecht eingeführt. Warum führt er nicht Notrecht ein, als Beispiel, und sieht, über 10 Jahre widmen wir die Entwicklungshilfe umwidmen in die Sicherheit, Aufbau, Wiederaufbau von einer verteidigungsfähigen Armee. Das wäre ein echter Schritt zugunsten der Sicherheit von unserem Land und von den Menschen, die in diesem Land leben, oder? Und anstattdessen kehren wir so wahrscheinlich Session um Session und passieren wird nichts. Nichts. Und das ist schon gefährlich. Ich meine, ich bin mittlerweile Urgrossvater, oder? Und das heisst, wir sind die jungen Menschen in diesem Land, liegen mir am Herzen. Aber das ist nicht so zu lösen, wie sie jetzt unterwegs sind.
Was wäre Ihr Rat, wenn Sie jetzt könnten, Martin Pfister, VBS-Chef, wenn Sie ihn könnten beraten, was wäre Ihr zentraler Ratschlag? Was müsste er machen jetzt aktuell?
Ja, erstens eben zum Beispiel einen Vorschlag machen, umwidmen von bestehenden Geldern, die man ausgibt, Jahr für Jahr, und zwar in Milliardenhöhe, in die Sicherheit. Es muss ja nicht alles aus dem gleichen Topf kommen, aber das gibt schon Möglichkeiten, oder? Wenn ich denke, was wir für das Asylwesen ausgeben jetzt mittlerweile. 3,5 Milliarden für das Asylwesen. Das sind Kantone und Gemeinden noch nicht dabei, oder? Schon nur der Kanton Bern hat 48 Millionen Ausgaben gehabt, glaube ich, fern oder vorfern. Das zahlen die Steuerzahlenden von Gemeinden und vom Kanton. Aber das sind die gleichen Steuerzahlenden, die auch die 3,5 Milliarden zahlen vom Bund. Oder es wird auch gesagt, ja, das zahlt ja der Bund oder das zahlt ja der Kanton. Das ist alles gut aus, oder? Das kommt gäng von den Leuten, die arbeiten, die Steuern zahlen.
Was läuft eigentlich aktuell gut in Bern?
Ja, ich glaube, es gibt Verschiedenes, was gut läuft. Es ist einfach ein Artentaus in den Themenbereichen. Man ist nicht mehr fähig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und die Sicherheit ist etwas vom Wesentlichsten. Und Migration ist etwas ganz Wesentliches. Oder? Seit dem Jahr 2000 haben wir einen Bevölkerungszuwachs von 1,9 Millionen Menschen in diesem Land. Oder? Das sind 1,3 Millionen mehr Fahrzeuge auf Schweizer Strassen. 1,3 Millionen. Wir bauen mehr Wohnungen als je einmal vorher. Und trotzdem haben wir Wohnungsnot und die Preise explodieren im Mietbereich. Wir verbauen Land, das unseren künftigen Generationen wird wehtun, weil die Schweiz nicht mehr die Schweiz ist, die ihnen gerne hat überlassen hätte. Und da hat es schon verschiedene Entwicklungen, die ganz schlecht laufen. Und dann kümmert man sich einfach zwischen, diskutiert man dann über Wölfe und so weiter. Oder? Und gibt Millionen aus, wo wahrscheinlich niemand etwas Grosses davon hat. Im Gegenteil, oder? Also Bergbauern, die Schafe haben, die sind nicht erfreut, wenn da 3, 4 oder 5 tote Schafe oder halbtote Schafe rumliegen, die einen Scheich ausgerissen haben und so weiter, die am Verblüten sind. Mhm. Also da ist, ich glaube, dort hat man die Relation schon völlig verloren.
Mhm. Ist eigentlich, jetzt bei den letzten Wahlen, ist es so ein bisschen die Mehr vom Rechtsrutsch in Bern Dreh gewesen. Nehmen Sie das auch wahr? Wird das Parlament bürgerlicher? Oder stimmt das gar nicht? Verschiebt sich das Pendel aktuell eher auf die linke Seite? Wo sehen Sie den Zeitgeist in der aktuellen Debatte momentan?
Ja, der Zeitgeist ist links, ganz klar. Und dem erliegt die FDP und dem erliegt auch die Mittepartei. Und das ist verheerend für das Land. Und darum wünsche ich mir eine starke bürgerliche Mehrheit, die aber auch bürgerliche Politik macht, oder? Wenn ich die zwei Parteien anschaue, das war schon zu meiner Zeit zu Bern so, gewesen, mit rechts blinken und links abbiegen, erreicht man nichts politisch und es ist sehr gefährlich, nicht nur mehr Politik, auch auf der Strasse. Oder?
Wie sind Sie zufrieden mit der SVP momentan? Ist man da gut aufgestellt? Sieht man da die Probleme, die relevanten Probleme, Kernprobleme, wie Sie jetzt vorhin da angesprochen haben? Oder ist man da momentan eher so ein bisschen mit Nebenschauplätzen beschäftigt? Was ist Ihre Manöverkritik für die SVP?
Also ich glaube, in Bezug auf das allerwichtigste Geschäft, das matchentscheidende Geschäft von den nächsten Jahren, der EU-Unterwerfungsvertrag, da ist die Partei sehr gut unterwegs. Wo ich mir mehr Engagement noch, würde ich wünschen, ist in Bezug auf Neutralität. Weil das hat hier direkt einen Zusammenhang, oder? Also für die Sicherheit von der Schweiz. Und in anderen Bereichen haben sie einfach die sogenannte bürgerliche Unterstützung nicht, oder? Also im Wiederaufbau von Armee, da bin ich auch noch zu Bern gewesen. Da hat man mir auch gesehen, wenn sie vom ewigen Frieden geredet haben, und ich habe gewarnt davon, haben sie mir gesagt, ja, Stahlhelm am Stutz, oder? Da bist du ausgelacht worden. Und mit dieser Diskussion von der politischen Mehrheit dann zumal, hat man natürlich auch den Wehrwillen in dem Land der jungen Leute zum Teil kaputt gemacht. Ja. Und es nützt nichts, einen Haufen Geld in die Armee zu pumpen. Da müsste ja noch Mann und Frauen haben, die bereit sind zu kämpfen, die bereit sind, eine Ausbildung zu machen im Militär und auch bereit sind, für das Land einzustehen. Oder? Mhm. Die gibt es. Es gibt sehr viele gute, junge Menschen, die bereit sind, das zu machen. Aber die erwarten natürlich, dass sie in einer Ausbildung mit dem nötigen Material ausgerüstet werden. Und zwar alle, nicht nur die Hälfte. Oder? Mhm. Und dass sie ernst genommen werden, auch vor Wirtschaft, zum Beispiel in Bezug auf Weitermachen im Militär, Offizier werden oder so. Und nicht, dass grosse Firmen noch sagen, also Offiziere können wir nicht brauchen, die fehlen zu viel. Die haben zu viel Absenzen im Jahr. Mhm. Also da ist die Wirtschaft ganz klar gefordert. Und dort haben wir ein Problem. Wir haben zu viele grosse Firmen in der Schweiz, namhafte Firmen, die von ausländischen Managern geführt werden. Mhm. Und die haben kein Verständnis für das. Mhm. Das ist denen Wurst, oder? Und das ist eine grosse Gefahr. Also früher sind die Chefs der grossen Firmen, nicht nur im Zivilleben, also im wirtschaftlichen Leben, voran gestanden, sondern auch im Militärischen. Sie waren viele Generalstabsoffizier, oder? Die haben gewusst, dass im Ernstfall die Wirtschaft auch unter die Räder kommt. Infrastrukturen, oder? Aber auch die Sicherheit, überhaupt noch weiter zu produzieren. Und das Konglomerat, das ist ja die Stärke von unserer Miliz, das hat man auch arge Mitgliedschaft gezogen. Und dort müsste die Wirtschaftsverbände dort den Hebel 180 Grad drehen, nicht nur 10 Grad, 180 Grad. Oder? Mhm. Mit Lippenbekenntnis dazu reicht es nicht. Oder? Mhm. Man muss das auch leben.
Mhm. Wer ist Ihr Hoffnungsträger, der genau diese Botschaft ins Volk trägt? Wer ist der Upcoming Man? Ich meine, wenn man zurückdenkt an Ihre Generation, da sind Sie gewesen, da ist der Ueli Maurer gewesen, ein Christoph Bloch gewesen, Albert Rösti gewesen, der jetzt halt im Bundesrat ist, da hat es einfach viel so Charakterköpfe gehabt. Wer ist aus Ihrer Sicht der neue, ich sage jetzt mal, der neue Christoph Blocher, der die Leute zu mehr Schweiz kann begeistern kann, mehr Patriotismus vielleicht auch, kann vorleben? Wer ist Ihr Hoffnungsträger, vielleicht sogar in der eigenen Reihe oder auch über die eigene Reihe raus?
Ja, ich glaube, er ist der momentane Parteipräsident, der Dettling. Also der ist, hat eine sehr gute Wachstum-Performance hergelegt. Oder? Der hat eine Sprache, die die Menschen verstehen in diesem Land. Oder? Der ist so ehrlich, dass er manchmal schon unangenehm ist. Das ist unbedingt nötig. Zwischen musst du halt ein bisschen auch Katze sagen, oder? Wenn du etwas willst, benennen willst. Es nützt nichts, gehen einfach um das Studium Rosarot und Himmelblau oder, und so weiter. Sondern, und das macht er sehr gut und ich hoffe, er bleibt. Mhm. Und ich hoffe auch, dass er wieder seinen Voraussagen noch einmal Bundesrat wird.
Mhm. Also Sie würden jetzt ein Plädoyer für den Herrn Dettling als Bundesrat da jetzt formulieren?
Ja, mir ist jetzt auch wenig wichtig, dass er die Partei führt. Oder? Und die führt er gut. Ja. Und er wird in dem Abstimmungskampf da um den EU-Unterwerfungsvertrag wird er ganz eine zentrale Rolle einnehmen. Mhm. Er ist Landwirt, er ist Bauer. Mhm. Er kann aber auch mit allen Leuten aus allen Schichten kann er reden. Mhm. Er hat weder Hemmungen, noch ist er irgendwie überheblich, sondern er steht mit beiden Füßen auf dem Boden. Das ist zentral wichtig. Ich glaube, dort hat er eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Auch mit dem Christoph Blocher. Und der braucht es übrigens nach wie vor.
Was ist Ihr Verhältnis oder Ihre Meinung? Wie stehen Sie zum Christoph Blocher, wenn wir gerade dabei sind?
Ja, so also gut. Wir haben es gerne gut können, oder? Der Christoph Blocher hat mich nie versäckelt. Das ist dann nicht selbstverständlich im Bundeshaus. Oder? Also, bei ihm hast du gern gewusst, woran du bist. Entweder ist ja oder nein. Aber du hast gern gewusst, seine Meinung die ist nicht heute so und morgen anders, oder? Sondern, oder den hast du nicht müssen überzeugen mit guten Argumenten. Das ist nicht so, dass er einfach stur ist. Aber er hat mich nie versäckelt und ich bin sehr dankbar, dass er sich noch engagiert. Jetzt auch bei ProSchweiz gegen den Rahmenvertrag, gegen den Unterwerfungsvertrag. Da wird er noch eine zentrale Rolle spielen.
Weißt du, ich habe mir jetzt gar einen Gedanken gekommen, wenn man über Christoph Blocher redet, da ist ja das wirklich das Ikonenhafte, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber das wirklich international diskutierte Schäfli-Plakat damals gewesen, oder, wo unglaublich provoziert hat, dann haben sie, es war am Stutz, ich weiß nicht, ob sie das noch wissen, aber das haben, ich glaube sogar noch als Volontär, habe ich da mal über ihr Plakat mit dem Wurm und dem Äpfel geschrieben, oder, unglaubliche Provokation, wo alle an der Decke gewesen sind, wo ja. Sie über die Linken und Netten und über die Würme im schönen Äpfel ja. Von der Schweiz da, sie sich quasi wieso das plakativ beschrieben haben. Gibt es das heute noch? Ist die SVP zu zahm geworden, weil es vielleicht sogar nicht mehr gibt? Ist man sich da vielleicht ist man zu sehr auf dem Anpassungstrip? Ist man, oder wie schätzt sie da sein, wenn man so das mit dem früherigen Image oder mit der früherigen Provokationsgewalt vergleicht? Wie ist das heute?
Nein, ich glaube nicht, dass man zu brav ist worden. Man hat vielleicht ein bisschen gewechselt in der Plakatgestaltung, oder? Aber was nicht ist, kann ja auch mehr werden. Gerade in den Fragen, die da anstehen, oder? Die für unser Land sehr zentral werden sein. Und ich hoffe, dass die Partei dort mehr als klare Sprache braucht, damit das die Leute das okay. Und das darf auch provozieren, das darf auch zu Diskussionen anregen. Und da machst du dich nicht überall beliebt, oder? Das ist klar. Und dann braucht es auch Leute, die dazustehen, eine Meinung halt dazustehen. Mir hat dann der Blick angelegt und gesagt, ja, ihr seid Wahlleiter, was sagt ihr da zu dem Wohnplakat? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Chef, ich trage die Verantwortung und nur ich trage die Verantwortung für das. Und dann war es ruhig, oder? Ja.
Wie würden Sie die aktuelle Zeit mit EU-Verträgen, Neutralität, wo man davon abkommen ist, wie würden Sie das plakativ aktuell versinnbildlichen?
Also jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden.
Wenn Sie jetzt an die heutige Zeit denken, ja. Oder die Schweiz verroht EU-Verträge, wo man auf dem falschen Dampfer ist im Bundesbern, ja. Dann hat man Neutralität, wo man es offenbar auch nicht mehr checkt, den Böck sieht. Wie würden Sie die heutige Zeit, wie würden Sie wachrütteln, wie würden Sie das plakativ konzentriert darstellen, dass alle wieder wachgerüttelt sind und in der Achtungsstellung da sind?
Ja gut, das ist einfach eine Wohlstandserscheinung, oder? Also allen geht es gut, oder vielen, der grossen Mehrheit geht es gut. Es gibt ein paar, wo ich auch dafür bin, dass man ihnen hilft. Für das wäre eigentlich unser Sozialwesen. Aber heute hat das Ausmass angenommen, auch in den Kosten, oder? Und auf der Flughöhe, die einfach nicht mehr richtig ist. Also wir müssen somit zur Leistung zurückkommen. Wir müssen mehr arbeiten. Vielleicht müssen wir weniger am Handy hängen. Dafür um mehr arbeiten, damit dass wir wirtschaftlich überlebensfähig sind und dass wir um mit einem Volk zusammenwachsen. Und da meine ich durchaus auch die integrierten Ausländerinnen und Ausländer. Dass man die so zu uns nimmt, dass wir um ein Volk sind, ein Schweizer Volk. Und nicht einfach eine Bevölkerung. Heute sind wir mehr Bevölkerung als Volk.
Was wäre da vielleicht das Mittel dazu? Sind es die Medien, die die Berichterstattung ändern müssen? Sind es Politiker, die sich an die Gesetzgebung, an den Rechtsstaat wieder zurückerinnern müssen? Was ist das Mittel dazu, dass wieder ein einig Volk von Brüdern entsteht in der Schweiz?
Ja, es ist vor allem das Ausmass von der Massenzuwanderung, das Problem ist. Wir verkraften das nicht. Oder wenn ich heute lese in der Zeitung, dass nicht einmal die Hälfte der Kinder mit 3-Jährigen unsere Landessprache reden, oder? Dann macht das mir schon Sorgen. Und das ist eine Frage von der Masse, oder? Und wir können das nicht verkraften im Moment, die Masse, die zu uns kommt. Und ich sage noch eines, das ist nicht, weil wir die besseren Menschen sind. Und ich verstehe auch jeden, der kommt, aber wir müssen dafür sorgen, dass nicht eine solche Masse miteinander auf einer kurzen Zeitachse zu uns in das Land einwandern. Das schaffen wir nicht. Frau Merkel hat das schon wollen, wir schaffen das. Und wie schaffen sie es jetzt? Mit Poller an Weihnachtsmärkten oder mit Messerverbot, oder? Das kann ja nicht die Lösung sein. Wir müssen dort zurück zur Vernunft. Da könnte die EU wesentlich dazu beitragen. Die hat uns den Salat mit eingebrockt. Und bei uns hat die politische Mehrheit nicht Kraft gehabt, selber um die Grenzen zu schützen, selber die Einwanderung zu steuern, wie das Volk und Stände per Verfassungsauftrag haben, bestimmt im 2014. Und eine gewisse Zuwanderung ist ja nicht das Problem, aber nicht in diesem Ausmass. Das ist ja mit allem so. Wasser brauchen wir zum Leben, aber nicht eine Flutwelle. Oder?
Ja, das geht ja noch viel weiter, oder? Das ist jetzt, ich weiss nicht, ob Sie das mitbekommen, das ist völlig bizarr. Ein aktueller Fall ist, dass ein Schweizer, der ist 33, ein Influencer, Neudeutsch, oder? Der ist da am Handy, dort irgendwelche Videos machen, der hat die Schweizer Asylpolitik kritisiert. Kosten, weil man nicht mal weiss, wie viel das überhaupt ausgeben wird.
Nicht genau.
Ja, dass man die Kriminalität hat, die Überproportionalität in der Kriminalitätsstatistik von gewissen Herkunftsländerfaktor, weiss ich nicht was, oder? Und das dritte Ding ist, die dritte Kritik ist der kulturelle Austausch, dass sich etwas verändert in der Schweiz. Und dann hat er seine Aufträge verloren bei der Migros. Da kann man also die simplen Zahlen gar nicht mehr benennen. Was sagen Sie dazu, dass man das offenbar gar nicht mehr kann in der Öffentlichkeit sagen? Sind wir da... Was passiert da gerade in der Schweiz? Punkto Meinungsfreiheit?
Ja gut, das ist auch nicht ganz neu. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, oder? Als ich seinerzeit in der Arena der Frau Sommaruga als neu gewählte Bundesrat habe gesehen, sie erzähle ich sich am anderen. Mhm. Wo aber belegbar. Mhm. Fehlerhafte Aussagen von ihr sind gekommen. Niemand hat das in Frage gestellt. Ich habe es kritisiert. Ich habe weder Zeit bekommen, das richtig auszudeutschen, was ich meine. Noch hat man das in den Medien aufgenommen und analysiert. Sondern was hat man gemacht? Der alte Amsturz war ein frecher Keib, oder? Das tut mir eigentlich nicht weh. Und das Zweite ist, man hat vom Schweizer Fernsehen eine Sondersendung fabriziert mit einem linken Publikumsaufmarsch, oder? Wo der Muslim noch ist um mehr umtanzt, wo man mehr oder weniger eine mediale Teerung hat vorgenommen, oder? Zu Bern nicht. In der Nähe von Ritschau, notabene, oder? Und da muss ich sagen, dann habe ich schon zweifelt, ob man auf dem richtigen Weg sind. Ob man sich nicht mehr pointiert darf wehren, wie eine Magistratin oder ein Magistrat irgendetwas behauptet, was nicht richtig ist. Mhm. Und wo eigentlich das Volk das Anrecht hat, die richtige Aussage zu hören. Mhm. Gerade vom Bundesrat. Mhm. Und da jetzt in dem neuen Fall, wo die ihr hier antönt, dann muss ich sagen, das ist einfach auch verlogen, oder? Mhm. Also, als ich das gehört habe, bin ich zufällig neben einem Migros vorbeigefahren und dachte, jetzt kann ich schauen, ob die Getränke noch im Gestell sind. Die sind noch im Gestell gestanden, oder? Also ist man offenbar selber nicht einmal bereit, wenigstens Konsequenzen zu ziehen und die Ware zu räumen, sondern man will den Trashbürsten noch verkaufen, dass man ja keine Franken verliert. Da muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis.
Was ist eigentlich, was nehmen Sie in Ihrem Umfeld wahr? Vielleicht, wenn Sie mit Leuten reden, vielleicht auch wieder pro Schweiz, wenn Sie rausgehen, ist das ein Thema für die Schweiz, dass man sich nicht mehr recht getraut, zu sagen, was man denkt? Oder sind wir da noch nicht ganz so weit, wie es jetzt beispielsweise in umliegenden Ländern? Dort ist es zum Teil viel verreckter. Aber ist man in der Schweiz auch ein bisschen auf dem falschen Dampfer, dass man eben nicht mehr genau sagt, was man eigentlich denkt?
Das ist ja so. Also dort sind wir ganz klar schon auf dem Irrweg. Wir sind vielleicht in der Autokolonne noch 3-4 Autos hinter Deutschland, aber wir fahren in die gleiche Richtung. Mhm. Und zwar in die falsche Richtung, oder? Wenn ich denke, ich suche ja als Projektleiter pro Schweiz auch Leute, die nachher herstehen im Abstimmungskampf. Mhm. Wenn ich Künstler, Sängerinnen oder irgendjemand, der da am Fernsehen kommt oder im Radio gespielt wird, fragen, dann sagen die mir, los, ich bin schon der gleichen Meinung. Aber wenn ich das mache, werden meine Lieder nicht mehr gespielt. Ich werde nicht mehr eingeladen vom Schweizer Fernsehen. Da werde ich praktisch verkauft, oder? Und das ist eine unausgesprochene Angst, die da herrscht. Das hat nicht das Fernsehen, schreibt das diesen Leuten nicht, sondern das wird befürchtet. Und schon das macht mir eigentlich wirklich Sorgen, dass wir heute so weit sind.
Ist das ein Spezialfall beim Schweizer Fernsehen? Ist das generell bei den Medien? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich weiß jetzt einfach von mehreren Fällen, wo mir ganz klar gesagt, ich bin gleicher Meinung, aber ich tue mich nicht exponieren, sonst bin ich da fort vom Fenster, oder?
Ja. Was ist eigentlich generell? Was sind Ihre Gedanken zum Schweizer Fernsehen? Wir haben ja die Halbierungsinitiative, klar, die steht jetzt unmittelbar bevor. Die ist eigentlich fast schon, der Abstimmungskampf ist vorbei. Ja. Aber wie schauen Sie da in Zukunft? Was ist da? Bleibt das ein interessantes Thema, ein wichtiges Thema? Muss man da irgendwie über Bücher, vielleicht sogar auch bei der SRG, was würden Sie da vielleicht angemessen halten in Zukunft, budgetmässig und auch vielleicht auch auftragsmässig?
Ja gut, also ich habe ja gestimmt bei der Initiative, und zwar aus Überzeugung. Ich bin felsenfest überzeugt, dass mit weniger Mitteln der Auftrag erfüllt werden kann, den die SRG muss machen. Und ich bin auch überzeugt, dass ein recht grosses Sparpotenzial vorhanden ist. Also, dass der Leistungsabbau nie so gross müsste sein, parallel zur Reduktion der Mittel. Oder wenn ich denke, als ich noch Fraktionschef war, nur ein Beispiel, da sind drei Personen auf Schwandau gekommen, hierher, von Bern oder von Zürich. Einen mit der Kamera, einen mit dem Mikrofon und einen mit dem, einen, der die Frage gestellt hat, oder? Und in der Tagesschau sind vielleicht 6 bis 8 Sekunden gekommen. Wenn überhaupt, oder? Und wenn die Antwort nicht hat gepasst, die offenbar im Drehbuch ist gestanden, dann ist dann nichts gekommen, oder? Also das ist so weit gegangen, dass auf dem Bundesplatz mehr jemand geinterviewt hat vom Schweizer Fernsehen, ich weiß nicht mehr, ob Tagesschau oder 10 vor 10, das kann ich nicht mehr sagen. Und wo die Antwort nicht so ist gekommen, nach 10-maligem Nachfragen, wo sie hören wollten, wo sie wahrscheinlich hätten gebraucht, ist mir davon gelaufen, oder?
Das ist unglaublich. Ja.
Man muss der Fairness halber sagen, es gibt auch andere Beispiele, ein Haufen positive Beispiele. Ich bin ja nicht zu kurz gekommen im Schweizer Fernsehen, oder? Und das war zum Teil auch gut gewesen, aber du bist natürlich gäng der Böllimann gewesen, oder? In der Arena hast du gäng Minimum 2 Gegner, meistens 3 plus der Moderator gegen dich gehabt. Auch in der letzten Zeit, oder? Ja.
Also die Linkslastigkeit, das haben Sie ja so wahrgenommen, oder das nehmen Sie ja immer noch wahr, oder ist das...
Das ist eindeutig so, ja.
Und generell in den Medien, wie lesen Sie die Zeitung? Mit was für Gedanken ist das, ist man da ein bisschen, bessert sich etwas vielleicht auch schon, oder? Ich meine, über die Jahre, das ist ja die Kritik an dem Medien-Mainstream, jetzt überspitzt formuliert, ist ja schon länger im Raum. Bessert sich etwas, wird es noch verreckter? Was sind Ihre
Gefühle? Es gibt zumindest Hoffnungsschimmer. Es gibt vereinzelte Zeitungen auch, wo Journalistinnen oder Journalisten um mich lassen schreiben, was sie denken. Oder? Und das ist positiv. Also bei der NZZ ist Frau Fontana, oder? Das ist wohltuend. Ich sage ja nicht, dass man die andere Seite nicht darstellen darf. Das wäre eben so falsch, oder? Aber dass der Wettbewerb der Meinungen um mich muss installiert werden bei den Medien, namentlich auch im Fernsehen. Das ist für mich zwingend. Alles andere ist natürlich für eine Demokratie verheerend, oder? Also die gelenkte Demokratie, oder? Wo die Medien einen wesentlichen Teil dazu beitragen, die muss auch mit zurück zu einer echten, Wettbewerb der Meinungen.
Was ist für Sie das Geniale von der Schweiz?
Ja gut, das Geniale ist auf jeden Fall die Natur, oder? Also wir leben im Paradies, ganz klar. Und das Paradies sollten wir jetzt nicht kaputt machen. Und wenn ich sehe, wie unser Land verbaut wird, zubetoniert wird, dann war dort ein Marschhalt angesehen. Das heisst, wir müssen zurück zu einer normalen Zuwanderung, zu einer normalen Bautätigkeit. Oder? Und das Zweite ist natürlich unsere Demokratie, wo wir uns nicht dürfen fortnehmen, weil wenn sie einmal, wenn die Freiheit und die Demokratie einmal verschenkt ist, und da sind wir dran jetzt mit dem Vertrag, zurück kannst du sie nur erkämpfen. Es schenkt dir niemand Demokratie zurück. Die kannst du nur erkämpfen. Da gibt es x Beispiele auf der Welt, die weniger demokratisch sind und wo auch die Hoffnung auf weniger Demokratie ist, aber wenigstens ein bisschen, die gestorben wird für das. Mhm. Und wir sind drauf und dran, es zu verschenken. Mhm. Und zahlen noch dafür.
Mhm. Was bedeutet Macht in der Schweiz?
Macht gehört dem Volk. Und ich bin überzeugt, dass die Schwarmintelligenz funktioniert, oder? Mhm. Also ich finde, die Volksherrschaft, wenn man dem so ein Wort sagen, ein bisschen überspitzt, die finde ich das wenig schlechteste System, das es gibt in der Politik. Und wir sollten an dem festhalten. Und ich bin überzeugt, dass Menschen in der Schweiz das so wie, und sie sollten sich nicht verführen von Schalmeienklängen da, die jetzt auf dem Tisch liegen, wo man die Neutralität will, aufgeben oder halb abschaffen, wo man mit der EU einen Vertrag abmachen will, wo die EU befiehlt, wo Bundesbern nur noch abnickt und das Volk kann einfach noch erdulden und zahlen vor allem. Oder? Das kommt nicht gut, das kommt auch für unsere Wirtschaft nicht gut.
Mehr Macht dem Volk, das spürt man auch ein bisschen in anderen Ländern von Europa. Wir haben jetzt viel über die EU geredet, aber da haben wir beispielsweise in Frankreich, wo so gewisse, ich sage jetzt mal plakativ, rechte Parteien wieder ein bisschen en vogue sind, so ein bisschen die Stimme des Volkes. Man hat es in Österreich, in Ungarn, in Holland, in Belgien, in Italien, überall so ein bisschen die rechten Strömungen, die jetzt so ein bisschen überhand nehmen. Beobachten Sie das eigentlich mit Interesse, mit einer gewissen Besorgnis? Was sind da Ihre Gedanken, wenn Sie jetzt an die umliegenden Länder denken, wo da der Rechtsrutsch gerade im Gang ist?
Ja, es ist einfach so, dass das natürlich nicht als Vorwand darf dienen, oder? Für einen Systemwechsel. Also die Demokratie, so wie wir sie in der Schweiz haben, das muss jedes Land für sich selber entscheiden. Ich hausiere nicht mit dem Zeigefinger der Welt um, oder? Sondern das müssen sie selber für sich entscheiden. Und vielleicht kann man nicht jedes Land so regieren, das ist vielleicht auch möglich. Aber wir haben den Auftrag, und zwar alle von der obersten, ich gehöre jetzt auch dazu, die Stimmbevölkerung im Land, hat den Auftrag, gut zu schauen, dass den Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sie gewählt haben, und dem Bundesrat auf die Finger geschaut wird, dass die nicht selbstherrlich Entscheide treffen, die eigentlich am Wohl vom Volk entgegenlaufen.
Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus all diesen Jahren in der Politik?
Ja, dass nichts sicher ist. Dass man nicht irgendetwas beschliessen kann, und dann ist es so, sondern dass man muss um die beste Variante kämpfen. Und die beste Variante ist nicht immer das, was anders muss werden, sondern die beste Variante ist manchmal schon zu bewerten. Und da sollten wir schauen, dass wir offen bleiben, dort, wo man Sachen muss ändern muss, dass wir die ändern, aber dort, wo es wirklich um Bewährtes geht, wie zum Beispiel die immerwährende bewaffnete Neutralität, dass wir an dem festhalten, auch wenn es nicht gäbig ist.
Was sind für Sie Schweizer Werte?
Ja, Verlässlichkeit, natürlich, das ist klar. Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und auch der Wille, zu dem Land zu stehen. Der ist weit herum verbreitet. Ich stelle bei meinen Auftritten, die ich jetzt habe, stelle ich fest, es gibt sehr viele junge Leute, die das um mich suchen und die dort dazu stehen. Und die sollte man nicht irgendwie als rechtsextrem abtun, nur dass man sich am Mundtot machen kann. Oder? Es gibt viele junge Menschen, die leistungsbereit sind, die ihren Beitrag leisten zur Sicherheit von dem Land. und die einstehen, auch zu ihrer Meinung stehen. Und die sollten wir stützen und nicht kaputt machen.
Letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Schweiz?
Die Unabhängigkeit, die Freiheit, die Neutralität und dass die Schweiz Schweiz bleibt.
Herr Amstutz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne geschehen, ja.